Bevor die Sendung anfängt, eine kleine Anmerkung. Normalerweise solltet ihr jetzt eine Sendung über Hans-Dieter Hüsch hören. Da aber Jenny kurzfristig ausgefallen ist, hört ihr jetzt eine Sendung aus dem Jahr 2024. Die Folge über Hans-Dieter Hüsch kommt dann in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß bei der Sendung.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute widmen wir uns nochmal dem Philosophen Odo Marquardt, einem der weniger bekannten Denker des 20. Jahrhunderts. Warum das so ist, hinterfragen wir heute ganz skeptisch. Marquardt war für seine zugängliche und dennoch tiefgründige Art bekannt, philosophische Fragen in den Alltag zu übertragen. Da bin ich besonders gespannt drauf, denn da mag ich die Philosophie am liebsten, genau da im Alltag. Am Ende der Sendung verkosten wir für alle, die uns im Internet hören, noch das Barre Pilsener, eine traditionsreiche Bierspezialität aus Nordrhein-Westfalen.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
Sehr schön. So, und zum Stichwort Alben des Jahres natürlich noch der Hinweis, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, stimmt ab, so schnell wie ihr nur könnt, auf feuilletone.de. Da gibt es einen Menüpunkt namens Alben des Jahres, kann man kaum übersehen.
So ist es. Wenn ihr diese Sendung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, habt ihr noch 7 Tage Zeit. Dann ist es vorbei. Dann gibt es die Sendung Alben des Jahres und dann stellen wir eure und unsere Alben des Jahres vor. Ich bin sehr aufgeregt und sehr gespannt.
Ich auch. Das wird ein hartes Rennen dieses Jahr.
Ja, und ich bin auch auf deine Alben des Jahres gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, meine sind diesmal sehr langweilig. Wir werden sehen.
Sehr gut, weil ich glaube, meine sind relativ unerwartet, na, bis auf einzelne. Aber ja, doch, da sind Unerwartete dabei.
Cool.
Wir werden sehen. Dann starten wir also mit Odo Marquardt. Hm. Geboren 1928 in Stolp, heute in Polen. Gestorben gar nicht so lange her, 2015 in Gießen. Er studierte Philosophie, Germanistik und Theologie in Münster und Freiburg und war später ab 65 Professor für Philosophie an der Universität in Gießen, wo er dann bis zu seiner Emeritierung 1993 auch lehrte. Sein Schwerpunkt lag auf anthropologischen, erkenntnistheoretischen und kulturphilosophischen Themen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Philosoph für diese Sendung. Und er war lange Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Träger zahlreicher Preise, darunter der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. 1984 hat er den gewonnen. Das weist auch schon darauf hin, dass er relativ gut zu lesen ist. Das war eine schöne Abwechslung. Wir hatten ja schon ein paar andere Kandidaten in der Sendung. Ein wenig noch zur zeitlichen Einordnung und ein bisschen allgemein zu Odo Marquardt, damit ihr das besser einordnen könnt. Marquardt wirkte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Für alle jungen Leute unter euch, das war nun mal wie immer noch leider eine Zeit von starkem ideologischem und gesellschaftlichen Umbruch und damit beschäftigt er sich ja durchaus auch und der Nachlese von Totalitarismus und Ideologien. Die Auseinandersetzung mit den Nachwirkungen des deutschen Idealismus, des Existenzialismus und natürlich des Zweiten Weltkriegs, er entwickelte daraus eine Philosophie des Pragmatismus und der Skepsis, darüber werden wir heute noch im Detail reden, und er gilt damit als Vertreter der Philosophie der Bürgerlichkeit, einer Haltung, die den Menschen als fehlbares Wesen anerkennt und Skepsis gegenüber totalitären Systemen und Utopien hegt. Alles sehr sympathisch für den Profiblick, hören wir jetzt mal meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Ob der so professionell ist, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Es geht bei Odo Marquardt sehr oft um Kompensation, um Ausgleich und um mindestens zwei, die einander ausschließen und so weiter. Das werden wir noch lernen im Laufe dieser Sendung. Und wenn wir über Kompensationen reden, dann fangen wir mal an mit einem Wort, was ihn, glaube ich, sehr bekannt gemacht hat. Also das, was man von ihm kennt, ist, glaube ich, das berühmteste Wort von ihm, nämlich Inkompetenz, Kompensationskompetenz.
Das war mir gleich sympathisch. Dann ja, mussten ne? wir ihn in die Sendung nehmen. Also, kennt, glaube ich, jeder von uns.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das, wenn man was von ihm kennt, dann ist es wahrscheinlich das. Mhm. Und er versucht das jetzt erstmal zu definieren. Und zwar fängt er erstmal mit der Philosophie an und sagt, dass Kompetenz ja offensichtlich was mit Zuständigkeit, Fähigkeit und Bereitschaft zu tun hat. Und damit, dass diese im Idealfall deckungsgleich sein mögen. Und damit kann die Philosophie nicht immer gerecht werden. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. denn es hat schon immer PhilosophInnen gegeben, die für nichts zuständig, zu manchem fähig und zu allem bereit waren. Was bedeutet, siehst du, ich sage ja, der ist lustig. Was bedeutet das nun für die Philosophie und ihre Geschichte? Es heißt ja nun mal, dass es Fortschritt gegeben habe und somit eine Abnahme ihrer Kompetenz. Die Philosophiegeschichte ist eine Geschichte der Reduktion, eine Geschichte der Reduktion ihrer Kompetenzen. Erst war die Philosophie kompetent für alles, dann war die Philosophie kompetent für einiges und schließlich ist sie nur noch kompetent für eines, nämlich für das Eingeständnis ihrer eigenen Inkompetenz. Und die Philosophie nützt auch und gerade dann nichts, wenn man an sie glaubt. Also der Bereich, in dem die Philosophie sowieso noch nie Kompetenzmonopol hatte, nämlich die Lebensweisheit. Offenbar kommen der Philosophie also ihre Kompetenzen abhanden. Man kann das alles auch als Prozess der Erleichterung sehen und nicht als Prozess der Enteignung. Dieser ganze Kompetenzverlust gibt der Philosophie vielleicht mehr Freiheit. Die Freiheit, nicht mehr für alle da sein zu müssen, alles wissen und alles erklären und alles können zu müssen. Und was übrig bleibt, ist genau diese Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Das ist natürlich eine Folge ihrer Inkompetenz. Denn die Philosophie ist kompetenznostalgisch, nennt er das. Und der Mensch im Übrigen auch. Ständig wird irgendeine Kompetenz durch eine andere oder eine Inkompetenz durch eine andere Kompetenz kompensiert. Man flüchtet sich entweder nach vorne neue Kompetenzen, die man natürlich nur deswegen erworben hat, weil eine andere nicht mehr da ist oder nie da war. Und schon kompensiert man die eine nicht vorhandene Kompetenz mit einer anderen Kompetenz. Wenn ich als Fußballer nicht schnell laufen kann, dann ist es hilfreich, wenn ich technisch begabt mit dem Ball umgehen kann. Wenn ich nicht gut kochen kann, dann ist es hilfreich, Dosen öffnen zu können, um auf anderen Wege an Nahrung zu kommen.
Oder viel Geld zu verdienen. Ja, genau. Ja, das kennen wir alle. Ich würde fast behaupten wollen, dass Lernen eigentlich immer Inkompetenz, Kompensation, Kompetenz ist.
Unbedingt, ja.
Was ich schon alles gelernt habe, weil ich inkompetent war.
Ne? Und dadurch, dass der Mensch sich seiner Kompetenzen beraubt oder sie schlicht und ergreifend nicht hat, gewinnt er neue hinzu, um die, die er nicht mehr hat oder nie hatte, zu kompensieren. Und das ist eben ein fortlaufender Prozess. Ich habe im Übrigen im Rahmen der Vorbereitung dieser Sendung Fortschrott statt Fortschritt geschrieben. Und auch das passt in diesem Zusammenhang, finde ich, ganz gut, wenn ich ganz ehrlich bin.
Hätte auch von ihm sein können.
Ne? Ja, das muss man sich jetzt erstmal merken, dass es darum immer geht. Es geht immer um diese Kompensation, ganz oft. Das ist wichtig. Und es geht bei ihm interessanterweise ähnlich wie bei Bergson um das Zufällige, aber auf ganz andere Art. Er geht da nochmal einen ganz anderen Weg. Und er beginnt damit, dass Hegel einmal sagte, dass die philosophische Betrachtung nur eine Absicht habe und das sei, das Zufällige zu entfernen. Das zufällige Entfernen hieße aber aus der Philosophie, die PhilosophInnen zu entfernen. Es gibt aber keine Philosophie ohne PhilosophInnen. So würde man also im Namen der Philosophie aus der Philosophie die Philosophie entfernen. Es hieße aus dem Menschen das allzu Menschliche entfernen. Es gibt aber keinen Menschen ohne allzu Menschliches. Man würde im Namen des Menschen aus dem Menschen den Menschen entfernen. Also muss für den Menschen das Zufällige gerettet werden, denn nur dann hat er Wirklichkeit. Es wird immer gerne versucht, den Menschen absolut zu machen. Naja, und da kann es natürlich keinen Zufall geben. Zufälle, und das hat schon Aristoteles gesehen, können nur dadurch entstehen, dass zwei Determinationsketten unvermutet aufeinandertreffen. Ein Mensch vergräbt einen Schatz und ein anderer gräbt eine Grube, um einen Baum zu pflanzen. Dies ist ein Zufall für den, der den Baum pflanzen wollte, nämlich dabei den Schatz zu finden. Das Entscheidende ist, dass etwas anderes, was seinerseits determiniert ist, dazwischen kommt. Es widerfährt uns also etwas, was wir nicht gewollt oder gewählt haben. Denn wir Menschen sind nicht nur durch unsere Handlungen, sondern auch durch unsere Zufälle. Das leugnet aber das Programm der Absolutmachung der Menschen. Hier sind Menschen durchgängig keine Zufälle mehr, sondern ausschließlich ihre Wahl. Grüße gehen raus an Sartre. Der Mensch ist hier ausschließlich das Resultat seiner Absichten. Er ist hier ausschließlich handelndes Wesen, dem nichts mehr widerfährt. Nichts Menschliches geschieht unabsichtlich oder ungewollt, ungewählt. Nichts mehr darf dem Menschen zustoßen. Weil, dann hat er ja keine Wahl mehr. Und diese Wahl muss natürlich absolut sein, also keine zufälligen Optionen beinhalten. Außerdem entspricht das auch ein bisschen dem Göttlichkeitsempfinden des Menschen der heutigen Zeit. Indes, die Menschen sind nicht absolut, sondern sie sind endlich. Sie leben und wählen ihr Leben nicht absolut. Für die absolute Wahl ist das Menschenleben auch zu kurz. Menschen haben einfach nicht genug Zeit, das, was sie schon sind, absolut zu wählen oder abzuwählen. Und stattdessen was ganz anderes oder Neues zu wählen oder gar absolut zu wählen. Ihr Tod ist stets schneller als ihre absolute Wahl. Gegen die Absolutmachung des Menschen steht also die Wirklichkeit, die Apologie des Zufälligen. Die Absolutmachung ist also eine Philosophie für ein Leben nach dem Tod. Aber der Mensch braucht ja gerade im Leben vor dem Tod eine Philosophie. Die Philosophie der vorhandenen Üblichkeiten, nennt Marquardt das.
Das ist ein ganz toller Begriff, die vorhandenen Üblichkeiten.
Genau. Ohne diese Üblichkeit wie Traditionen, Sitten, Gewohnheiten des Wissens und Handelns könnten wir nicht leben. Zukunft braucht Herkunft, sagt Marquardt. Wahl braucht Üblichkeiten. Und das heißt nicht, dass man sie nicht kritisieren darf. Ganz im Gegenteil. Die sind durchaus veränderbar und reformierbar. Es bedeutet nur, dass stets mehr Üblichkeiten aufrechterhalten werden müssen, als verändert werden dürfen. Sonst ruiniert man das Leben der Menschen. Die Beweislast haben immer stets die Veränderer. Wir Menschen sind stets mehr unsere Üblichkeiten, denn unsere Wahl. Er nennt das die Apologie der Üblichkeiten. Darum muss man die Üblichkeiten gegen die üble Nachrede schützen. Es trifft nicht zu, dass die Realität der modernen Welt die Üblichkeiten andauernd in Frage stellt. Es gibt stabilisierende, kompensierende Stabilitäten. Im Übrigen ist die Modernisierung selbst schon zur Üblichkeit geworden. Und man muss die Üblichkeiten auch immer wieder kritisieren und hinterfragen. Kritik ist der Konflikt zwischen Üblichkeiten. Um dazu fähig zu sein, muss man Üblichkeiten haben. Wer nur die absolute Wahl des Absoluten gelten lässt, diskriminiert die vorhandenen Üblichkeiten. Wir Menschen sind stets mehr Zufälle als unsere eigene Wahl. Entweder ist das Zufällige das, was auch anders sein könnte und dadurch veränderbar ist und änderbar ist. Zum Beispiel kann man Wurst essen oder es lassen und stattdessen Käse essen. Diese Sendung könnte einem auch Wurst sein, weil sie Käse ist. Oder sie könnte gar nicht oder ganz anders erscheinen. Ja? Das wäre dann eine beliebig wählbare oder abwählbare Beliebigkeit. Wir wollen das Ganze Beliebigkeitszufälligkeit nennen. Das Beliebigkeitszufällige. Oder das Zufällige ist das, was auch anders sein könnte und gerade nicht durch uns änderbar ist. Das wäre dann Schicksal. Im hohen Grade negationsresistent und kaum entrinnbar. Wir wollen das Ganze Schicksalszufällige nennen. Bestes Beispiel, Geburt. So. Oder der Tod. Oder die Naturgesetze. Diesen Zufall können wir nicht ändern. Wir sind durch Geburt zum Tode verurteilt. Das heißt, zu jener Lebenskürze, die uns nicht die Zeit lässt, uns aus dem, was wir zufällig schon sind, im beliebigen Umfang davon zu machen. Unsere Sterblichkeit zwingt uns zu sein, das heißt überwiegend zu bleiben. Und dazu gehören auch die Üblichkeiten, die wir nicht selber wählen, sondern in denen wir stecken. Das finde ich sehr klug.
Das ist es, das ist sehr klug. Mir ist auch dadurch erst klar geworden, wie wichtig der Zufall eigentlich ist für Freiheit, für Vielfalt. Ja. Denkt man sonst nicht drüber nach. Ne? Aber je definierter, je absoluter man Gesellschaft denkt, umso weniger vielfältig kann sie überhaupt sein.
Korrekt. Also,
Evolution passiert ja auch nicht, weil einer gut geplant hat, sondern
genau.
Ganz viele Dinge gibt es nur, weil sie sich niemand hätte ausdenken können.
Richtig.
Und das genau macht so. Das Leben so schön. Ja.
Ja, voll. Das ist wirklich so. Und dafür, dass wir geboren sind, können wir ja wirklich nichts. Und wir haben, das ist eben auch, damit könnte man jeden Existenzialisten, und damit meine ich jetzt ausschließlich Sartre und diese Leute und nicht Camus, weil der ist ja Absurdist, damit könntest du sie sofort ausschließen, weil Sartre immer mit seiner dämlichen Alternative, es gibt immer eine Alternative. Alternative zur Geburt, welche? Nennen sie mir. Oder Tod. Wo ist denn die Alternative zum Tod? Bei deiner tollen Philosophie.
Echt, Sartre, verteidige dich mal.
Ja, ist doch wirklich so. Das muss man doch wirklich mal, das ist doch, also, das ist dieses, der denkt ja auch in absoluten Kategorien, nämlich in dieser Wahl, dass du immer diese Wahl hast. Du bist zur Freiheit verdammt, zur absoluten Freiheit. Davon halte ich nichts. Kann man anders sehen, ich finde es schwierig.
Ja, es ignoriert alles, mit dem wir auf die Welt kommen und alles, was uns passiert in der Zwischenzeit.
Genau. Ich habe immer schon gesagt, dass das nicht zu Ende gedacht ist. Naja. Apropos Sartre. Der hat ja wie die meisten Existenzialisten, nee, in diesem Fall muss ich sagen ExistenzialistInnen, weil ja auch Simone de Beauvoir unter anderem dabei war, aber auch Leute wie Camus oder auch Nietzsche, die haben ja den Sinn in Frage gestellt. Und dazu hat sich Marquardt auch geäußert, nämlich zur Diathetik der Sinnerwartung. Diathetik heißt das tatsächlich. Also ohne E-T-I-K, ohne H dazwischen. Also nicht Ethik, sondern Diät-Ethik.
Diät-Ethik. Genau, da muss man das Wort Diät erstmal in seinem Ursprung irgendwie begreifen. Genau. Da muss ich auch erstmal rankommen, warum Diätetik. Mhm. Genau, einfach die Heilung, die, ja. die Wiederrichtigmachung.
Die Wiederrichtigmachung, wenn man so will, ja. Ja. Das wieder in den Rahmen setzen. Wir fangen mal folgendermaßen an. Es gibt erstmal drei Sinnbegriffe. Es gibt den sinnlichkeitsbezüglichen Sinnbegriff. Sinn hat, wer wahrnimmt. Im Unterschied zu dem, der nicht wahrnimmt, der nicht merkt, weil ihm zuständige Sinne fehlen oder weil und sei es Denken durch Abstraktionsorgien einfach nur spinnt. Also Sinn hat, wer durch Wahrnehmung genießen oder leiden kann. Die Menschen nehmen durch ihre fünf Sinne wahr, zum Beispiel. Oder durch die, die sie haben. Dann gibt es den verständlichkeitsbezüglichen Sinnbegriff. Sinn hat, was verständlich ist, im Unterschied zum ganz und gar Unverständlichen und Fremden. Der Zuspruch von Sinn ist ein Abgrenzungsverfahren, durch das abgegrenzt wird. Das Verständliche vom ganz und gar Unverständlichen, das Vertraute vom ganz und gar Fremden, das Affine vom ganz und gar Nicht-Affinen, das Mögliche vom ganz und gar Unmöglichen, die Welt gegenüber der Unwelt. Dabei ist das Sinnvolle nicht stets auch das Wichtige. Die Relevanzfrage führt vielmehr zum dritten Bedeutungsfeld, denn da ist sie, oder da ist er, der empathische Sinnbegriff. Sinn hat, was sich lohnt, was wichtig ist, erfüllt, zufrieden und glücklich macht, nicht verzweifeln lässt, empathisch bezogen auf das Menschenleben, die Geschichte oder die Welt. Und dabei sind wir natürlich bei der entscheidenden Frage, hat denn das Dasein überhaupt einen Sinn? Jene Frage, die über ein paar Jahrhunderte brauchen wird, um auch nur vollständig und all ihrer Tiefe hineingehört zu werden, um die überhaupt einigermaßen greifen zu können. Das Aufwerfen dieser empathischen Frage gehört spezifisch zur spätmodernen Welt. Sie wird zwar verschieden beurteilt, entweder wer nach dem Sinn des Lebens fragt, so Freud ist krank. Oder wer nicht nach dem Sinn des Lebens fragt, so Frankl wird krank. Indes die Frage selber wird, scheint es zunehmend unausweichlich. Man muss sich ihr stellen, etwa an Gestalt der Erfahrung des Absurden, so Camus im Mythos des Sisyphos. Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, so Camus, nämlich den Selbstmord. Lohnt sich das eigentlich alles? Kennen wir, haben wir ja schon drüber gesprochen. Heute beklagt man oft den Mangel an Sinn als Sinnverlust, indem man gegebenenfalls jene Zeiten zurücksehnt, die diese Sinnverlustklage noch nicht nötig hatten, weil sie als religiöse oder sonst wie sinnsichere Zeitalter mit Wirklichkeitsvertrauen zu lieben, zu hoffen, zu glauben vermochten, was heute, heißt es, weiterhin nicht mehr möglich sei. Dabei wird angesichts seines Verlustes Sinn zum pathetischen Begriff und so, modern und spätmodern, die Sinndebatte empathisch. Dadurch wird der Sinnverlust umso schmerzlicher spürbar. Und es wird zur verbreiteten Überzeugung, dass nunmehr ausgemachte Tatsache zu sein scheint, wir leben in nihilistischem Zeitalter des großen Sinndefizits.
Ja, ein großer Irrtum.
Diese empathische Sinnverlustklage, die sich in den letzten Jahren dadurch mancherlei auffällige Phänomene zusätzlich meldet, durch Protestbewegungen von Sinnvermissern, durch neureligiöse Sinnsuchtbewegungen mit fundamentalistischem Touch, durch Wiederzuwendung zu altreligiösen Sinngarantien, durch symptomatische Expansion eines einschlägigen Beratungs-, Betreuungs- und Therapiegewerbes von Sinnproduzenten und Sinnvermittlern. Also, wir fassen mal zusammen, die heutige Anspruchsgesellschaft kompensiert durch Konsumaufwand Sinndefizit, sagt Marquardt. Weil der Lebenssinn verloren gegangen ist, flieht man in Surrogate, das heißt in Ersatz. Eben in das Anspruchsdenken. Die Ansprüche wachsen, weil der Sinn ausbleibt. Die moderne Wohlstandsgesellschaft ist der Versuch, den verlorenen Sinn durch Luxus zu ersetzen.
Durch eine Ideologie.
Ja. Ja, genau. Das kommt später. Ja, ja. Aber erstmal sind wir jetzt mal in unserem jetzigen Leben hier so. Mhm. So weit ist er noch gar nicht. Er geht gar nicht in das große Ganze erstmal. Schon, aber nicht Religion und sowas alles. Das ist das eine. Aber das ist ja nicht mehr da. Und Ideologien haben wir ja im Moment zum Glück auch nicht. Also müssen wir was anderes machen. Also versuchen wir diesen verlorenen Sinn, den uns weder die Religion noch irgendeine Ideologie noch sonst wer ergeben kann, diese Philosophie ja sowieso nicht, wie wir gelernt haben, weil die ist ja zu nichts imstande. Also, was machen wir? Wir versuchen, den verlorenen Sinn durch Luxus zu ersetzen. Durch eine Art umgedrehten Overkill, also durch Overlife, wird das Sinnlose transformiert zum Superleben. Also anstelle des Sinns treten Zerstreuung, das Geld, der Erfolg, das Prestige, das Wachstum, die Korpulenz in physischer, technischer und ökonomischer Form. Die moderne Anspruchsgesellschaft ist der Kummerspeck des Sinndefizits. Weil das Leben, das man lebt, leer ist, braucht man es und alles in ihm mindestens zweimal. Zweitfernseher, Zweitauto, Zweithaus, Zweitstudium, Zweitfrau, Zweitmann, das Zweitleben etwa im Urlaub und so weiter. Wenn irgendwo also Erwartung und Erfüllung divergieren, sodass Enttäuschungen, Erfüllungsdefiziterlebnisse und dadurch Mangelerfahrungen entstehen, dann gibt es niemals nur eine, sondern dann gibt es stets zwei Möglichkeiten der Erklärung. Nämlich, entweder ist da zu wenig Erfüllung oder zu viel Erwartung. In der Anspruchsgesellschaft kompensieren nicht allein die Ansprüche das Sinndefizit, vielmehr das Sinndefizit entsteht seinerseits durch Ansprüche, nämlich durch einen ungemäßen Sinnanspruch. Weil wir, die Mitglieder der Anspruchsgesellschaft, verwöhnt sind mit Anspruchserfüllungen, wollen wir auch mit Sinn verwöhnt werden. Unsere primäre Schwierigkeit ist nicht der Sinnverlust, sondern das Übermaß an Sinnanspruch. Und nicht die große Sinnverlustklage bringt uns weiter, sondern die Reduktion des übermäßig gewordenen Sinnanspruchs. Eine Diät in Sachen Sinnerwartung. Nicht die große Sinnverlustklage bringt uns weiter, sondern eine Mäßigung. Eine Reduktion des unmäßig gewordenen Sinnanspruchs. Eine Sinndiät durch Diätetik der Sinnerwartung. Eine Diätetik der Sinnerwartung traktiert also die Frage, wie man in lebensherkömmlicher Weise mit dem Sinnproblem umgeht. Und der Deckname für Sinn ist Glück. Dieser Vorgang der Pseudonymisierung des Problemthemas Glück bestimmt auch noch heute die Menschen. So hat inzwischen das Glück eine ganze Reihe von Pseudonymen gebraucht und wird wohl auch verbraucht. Die Eigentümlichkeit, das Prinzip Hoffnung, das unbeschädigte Leben, die Emanzipation, die Lebensqualität, die Selbstverwirklichung, die Authentizität und dazwischen immer wieder Sinn. Bei diesem Vorgang der Pseudonymisierung des Glücks gerät nun in Vergessenheit, was beim nicht-pseudonymen Glück in der Regel einigermaßen offenkundig ist, dass nämlich Glück nicht direkt intendiert werden kann. Und so kommt es durch diese Pseudonymisierung des Glücks zum Unsinn der direkten Sinnintention. Und das erinnert dann so ein bisschen an Hegel, der durch eine kleine Geschichte illustriert, was hier gemeint ist. Nämlich die Geschichte von einem Mann, der Obst wollte und darum keine Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen oder Quitten haben wollte, sondern er wollte ja Obst haben und keine Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen oder Quitten. Er wählte also den einzigen mit Sicherheit erfolgreichen Weg, gerade nicht das zu bekommen, was er ja eigentlich wollte, nämlich Obst. Und ganz ähnlich geht es mit dem Glück. Pseudonymisiert zum Sinn, direkt intendiert. Denn so einer will ja nicht lesen, nicht schreiben, nicht arbeiten, nicht faulenzen, nicht lieben, nicht helfen, nicht schlafen, nicht die Pflichten erfüllen, nicht Neigungen folgen, sondern Sinn. Er will nicht Beruf, nicht Hobby, nicht Familie, nicht Alleinsein, nicht Staat, nicht Kunst, nicht Wissenschaft, nicht Wirtschaft, nicht Mitleid, sondern Sinn. Auch er wählt den einzigen mit Sicherheit erfolgreichen Weg, gerade nicht das zu erreichen, was er doch eigentlich will, nämlich Sinn. Kein Mensch ist aber unmittelbar zum Sinn. Menschen sind stets mittelbar zum Sinn. Auf dem Umweg über bestimmte Üblichkeiten und Pensen. Wer nicht verzichten kann, wird nicht glücklich, das steht fest. Und das ist ja nicht der Erste, der das sagt. Epikur hat das gesagt, Spinoza hat das gesagt, so viele haben das gesagt vor ihm schon. Wer also Sinn nicht auf diesem Umweg über bestimmte Pensen, sondern wer Sinn direkt haben will, bekommt ihn einfach schlicht und ergreifend nicht. Jedenfalls nicht in dieser unserer menschlichen Welt. Er müsste also eine andere Welt wollen, die so gebaut ist, dass dort gelingt, was in unserer Welt nicht gelingen kann, die Lebenserfüllung durch direkte Sinnintention, womit wir bei Religion und Ideologie wären. Da geht das nämlich. Wo der Staat, die moderne Wissenschaft, das System der Bedürfnisse und seine ökonomischen und technischen Vollzüge ihre Entscheidungen pragmatisch treffen, wird heilsmäßig nicht mehr entschieden et vice versa. Das wird in seiner pragmatischen Nüchternheit unsensationell und insofern auch ein bisschen langweilig. Doch schließt es Sinn dennoch gerade nicht aus, denn diese Ernüchterung, die Neuzeit und ihre Aufklärung ist, rettet vielmehr nur gegen jeglichen Unsinn direkter Sinnintention. Die Indirektheit von Sinn, es ist wichtig, diesen Ernüchterungsvorgang, die Raison d'être, wie er das nennt, den neuzeitlichen und der modernen Welt als vernünftig anzuerkennen und seinen Frieden mit ihm zu machen. Mit ihm als einer Bewahrung dessen, was wir Menschen brauchen. Einer Bewahrung der Indirektheit von Sinn. Diese trunkene Sehnsucht nach dem sensationellen Sinn, von ihr muss man ablassen. Die Menschen verzweifeln nicht, solange sie gerade immer noch das zu erledigen haben, irgendwas zu erledigen haben. Zum Beispiel die Milch am Überkochen hindern, den Zug zum nächsten Bahnhof zu fahren, das Baby zu füttern, zu Ende zu operieren, das termindringliche Förderungsgutachten zu schreiben, dem ortsfremden Auskunft zu geben und so weiter und so fort. Dadurch kommen die Menschen ständig zu spät zum Rendezvous. Und zwar zu Recht. Das ist ganz unsensationell, der normale Sinn, den unsere Gewohnheiten und Verrichtungen unserem Leben geben. Dieser kleine Sinn reicht aus, um ein Leben zu führen und die großen Sonntagsgefühle, man nehme sie in Kauf, wenn sie nicht allzu sehr stören, aber es geht auch ohne sie. Die Antwort auf die Frage von Camus, ob das Leben lohne, also die Antwort auf die Lebenssinnfrage, hängt mehr an den nächsten Dingen als an den letzten. Bei Camus ist dieses nächste Ding der Stein des Sisyphos. Ohne Stein müsste er verzweifeln. Mit Stein darf man sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. So Camus. Obwohl dieser Stein nur ein Stein ist und obwohl er für Camus der Stein des Anstoßes bleibt, nämlich der Anlass zur Revolte. Und hier weicht er dann ein bisschen ab, der Marquardt, sagt er, also da kritisiert er Camus. Marquardts Stein, also die nächsten Dinge, sind das Ensemble der kleinen Lebenspflichten und Lebensgewohnheiten. Und diese sind in der Regel kein Stein des Anstoßes, sondern eher ein Stein der Weisen, sagt Marquardt. Wir sind genau dann weise, wenn wir diese nächsten Dinge besorgen. Denn für Menschen wird die Sinnfrage in der Regel nicht grundsätzlich, nicht prinzipiell entschieden, sondern sie wird mitentschieden durch die Besorgung der nächsten Dinge, durch Erledigung des Details. Für Marquardt geht es also nicht um das große Ganze, sondern um das kleine Ganze und für Camus geht es mir um das große Ganze. Camus stellt die Frage ja nach dem Sinn a priori und Marquardt könnte man sagen a posteriori. Am Ende kommen beide zu gleichen Ergebnissen. Camus würde Marquardt, was die kleinen Dinge angeht, natürlich sofort recht geben. Auch wären sie sich einig, dass das Suchen nach dem Sinn, dem Glück oder Ähnlichem nur zu Enttäuschungen führen kann. Da sind sie ganz nah beieinander. Man muss gerade auch gegenwärtig ablassen vom Unsinn der Perfektionismen, führt er weiter fort. Die direkte Sinnintention ist unter diesen Perfektionismen nur das Extremste. Die Forderung, nur das Vollkommene zu akzeptieren, führt zu Entmutigungen und Sinnlosigkeitsgefühlen, zur Leugnung des Guten und Unvollkommenen, zur Verteufelung des Vorhandenen. Es gibt mehr Sinn in der vorhandenen Wirklichkeit, als die Perfektionismen zu erlauben meinen. Nicht der Sinn fehlt, sondern die Sinnerwartung ist zu hoch und die Frustrationstoleranz ist gesunken. Bei gleichzeitigem Superwachstum der Klagetechnik und der Kunst, enttäuscht zu sein und aus Positivillusionen in Negativillusionen umzusteigen, zur Diätetik der Sinnerwartung gehört demgegenüber die Dämpfung der Perfektionismen durch den Mut zur Unvollkommenheit. Man muss ablassen vom Unsinn der Bindung der Lebensbejahung an den absoluten Sinnbeweis, sagt Marquardt. Den absoluten Sinnbeweis können wir absolut nicht führen. Dafür ist unser Leben zu kurz, weil es befristet ist durch den Tod. Das hatten wir schon, das kommt auch immer wieder. Daraus erfolgt natürlich nicht eine Verneinung des Lebens. Wenn wir aber bereits eines haben, haben wir mit dem Leben durch das Leben jeweils schon irgendwie zugestimmt. Man müsste die Abweichung von dieser Zustimmungspraxis begründen. Die Beweislast liegt also beim Nein. Nun gilt aber für das absolute Nein, was für den absoluten Sinnlosigkeitsbeweis gilt, wir haben, vita brevis, nicht die Lebenszeit, ihn absolut zu führen, sagt Marquardt. Ja, also Camus stellt diese Frage ja gar nicht so absolut, wie Marquardt ihm das jetzt hier so ein bisschen unterstellt. Er geht ja so ein bisschen weiter. Er sagt ja eigentlich, dass die Bejahung des Lebens eigentlich davon abhängt, ob du revoltierst oder nicht. Also ob du atmest oder wie auch immer was machst oder in dem Moment, wo du nicht zum philosophischen Selbstmord übergehst, also in dem Moment, wo du keiner Ideologie anheimfällst und keiner Religion anheimfällst, in dem Moment lebst du ja schon, weil du ja Verantwortung für dein Leben übernimmst und so weiter und so fort. Und dieses mit dem Maß halten, da sind sie sich ja beide auch einig, also insofern.
Das stimmt. Ich fühlte mich auch sehr erinnert, interessanterweise, an den Buddhismus, weil dieses Sinn finden in den kleinen Alltäglichkeiten da, glaube ich, eine große Rolle spielt. Insofern ist auch diese Idee ziemlich alt, aber leider zwischenzeitlich fürchterlich in Vergessenheit geraten. Und Spannend. Also für mich so zusammenfassend plädiert er für eine Balance im Grunde zwischen Sinnsuche oder eigentlich müsste man mehr sagen Sinn finden, weil man die ja, ne, weil man Sinn macht jeden Tag und einfach auch der Akzeptanz der Sinnlosigkeit des Rests. Das ist einfach okay, dass nicht alles irgendwie einen mit Glück erfüllt oder mit Sinn erfüllt. Richtig. Bezieht sich auf diese völlig überhöhte Erwartung.
Ja, genau.
Das kann man uns wirklich öfter mal wieder in den Sinn bringen, ins Gedächtnis bringen.
Ja, und auch das mit dem Perfektionismus ist ganz, ganz schlimm bei uns, ausgeprägt bei uns Menschen.
Ja. Je bequemer unser Leben wird, umso perfektionistischer erwarten wir es, also umso perfekter erwarten wir es. Und ich glaube, das treibt uns gerade in eine ganz schwierige Richtung.
Ganz, ganz schwierige Richtung. Und das fängt bei Gesundheit an. Tatsächlich und hört bei dieser ganzen KI-Geschichte auf und also das sind ganz viele Dinge, die gerade völlig in die falsche Richtung laufen, weil es ist ja alles ganz schön, überleg mal, du wärst 120 und darfst nichts mehr oder 130, 100, was weiß ich, wie alt man wird, du darfst aber, ich weiß, dass Rauchen schädlich ist und dass man nicht so viel Alkohol trinken soll, das ist mir alles klar, aber was weiß ich, was man noch alles nicht machen darf, du darfst halt nichts mehr machen, du musst so und so viel Sport am Tag machen, es ist ja furchtbar, wenn das so wäre.
Ja, eben. Es gibt einen riesen Unterschied dazwischen, ob man diese Dinge grundsätzlich erleichtert, normaler macht und den Leuten hilft, gesünder zu werden, oder ob man sie zwingt, die Dinge zu tun, die man für richtig hält.
Ja, aber der gesellschaftliche Druck ist halt auch groß, ne? Mittlerweile. Das ist schon schwierig.
Stimmt. Also. Ja, gut. Ich glaube, wenn wir über Gesundheit reden, ist das ein sehr viel komplexeres Thema, weil gleichzeitig natürlich viele, viele Industrien davon profitieren, dass wir eben nicht gesund sind und man dann wieder einreden kann, dass man gesund sein soll und bla bla. Da sind ja noch eine Menge systemische Probleme dahinter. Aber stimmt, ja klar, man gerät immer mehr unter Druck, unter diesen perfektionistischen Druck der Gesellschaft.
Das ist nicht gut. Mhm. Da ist die Balance nämlich nicht mehr ganz so hübsch.
Genau, da muss man sie selbst herstellen, indem man akzeptiert, was alles sinnlos ist. Und dazu gehört auch viel von diesem Druck.
Ja, ich glaube, akzeptieren ist ganz wichtig. Mhm. Das können wir Menschen ganz schlecht.
Ja, genau. Sich widersprechende Dinge einfach stehen lassen.
Ja,
oder
voll.
Dinge, die gerade keine Rolle spielen, einfach stehen lassen.
Ja, also so viel zum anthropologischen, metaphysischen sozusagen. Er hat natürlich auch viel für Gesellschaft geschrieben, im gesellschaftlichen Bereich und ganz doll viel natürlich sich mit Freiheit und Pluralität beschäftigt, zum Beispiel im Jahr 2007. Und da ging es eben um ein Essay, das er geschrieben hat, das heißt Freiheit und Pluralität. Und Freiheit, sagt er, ist laut Kant durch Indeterminismus als Nulldetermination bestimmt. Es handelt sich um das Vermögen, eine Begebenheit von selbst anzufangen, also sie spontan zu beginnen. Das ist laut Marquardt eine Absolutsetzung des Freiheitsgedankens im Namen der ganzen Welt. Dagegen steht die These vom durchgängigen Determinismus der Natur, der heute meist Naturalismus genannt wird. Beides sind starke Aussagen, die das Ganze verengen und die Freiheit an sich verengen. Es gibt nämlich ein Problem. Wenn, wie er das nennt, die Laborwissenschaften, also die Naturwissenschaften, wie auch immer, wie Marquardt sie nennt, also diese Laborwissenschaften, versucht Freiheit zu messen, wenn also in Versuchsanordnungen, wenn man so will, die Freiheit klein gehalten wird, weil zum Beispiel geguckt wird, warum sich der Finger gerade bewegt, aus einem nicht erklärbaren Impuls oder aufgrund von Vorangegangenen, weil man das Für und Wider der Freiheit nicht messen kann, indem man versucht, es zu kontrollieren. Das lehnt Marquardt alles ab. Das Freiheitsproblem muss, wie er sagt, geöffnet werden. Es bringt nichts, die Freiheit aufgrund dieser Basis zu simplifizieren. Freiheit ist mehr als das. Es reicht nicht aus, wenn wir die heutigen analytischen Analysten und analytischen Analyten, wenn die also so das Ganze so entkomplizieren und verkürzen, dass die Freiheitsprüfung faktisch verschwindet und sie stattdessen in die Fänge einer physikalisch überscholastischen Sprachmetaphysik gerät. Scholastik heißt Beweisführung. Das bedeutet also, dass man sich dem Freiheitsproblem anders nähern muss. Nämlich nicht durch Determinismus versus Indeterminismus, weil das viel zu klein und verengt gedacht ist. Einerseits im Determinismus-Indeterminismus-Streit entscheidet die kleinstmögliche Situation über das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Freiheit. Andererseits im Freiheitsproblem der Theodizee und der Metaphysik haben wir die größtmögliche Versuchsanordnung, die über Wohl und Weh der Freiheit entscheidet. Auf der einen Seite wird eine möglichst kleine Situation geschaffen, um zu gucken, ob es die Freiheit gibt oder nicht. Und auf der anderen Seite alles so groß wie möglich, um damit wieder zu beweisen, ob es Freiheit gibt oder nicht. Und darum müsse man nach Marquardt einen anderen Ansatz wählen, um die Freiheit geltend zu machen, sagt er. Es kommt nämlich darauf an, die Situation, in der man Freiheit findet, nicht zu groß und nicht zu klein zu machen. Und hier bedient er sich eines anderen Philosophen und der heißt Nicolai Hartmann, der laut Aussage von Marquardt sehr viel an die Tafel schrieb und den er deshalb zunächst in Überheblichkeit gut ausgebildet durch die Freiburger Heidegger-Schule nicht für einen Philosophen, sondern für einen besseren Tafelmaler hielt. Wie auch immer, Freiheit muss nicht als Minus an Determination, sondern als Plus an Determination gesehen werden. So, hä? Folgendes. Nicht weniger Determination gibt Freiheit, sondern mehr an Determination. Jede zusätzliche Determinante ergibt einen weiteren Freiheitsgewinn. Wer also die Möglichkeit weiterer Determinanten ausschließt, negiert das Determinationsplus und räumt die Möglichkeit der Freiheit beiseite, sagt Marquardt. So, und jetzt fängt er an, das zu erklären. Und er nennt die Gewaltenteilung als eben Determinationsplus, also exekutive, judikative, legislative. Als Skeptiker, der er war, ist für ihn Skepsis der Sinn der Gewaltenteilung. Das Wort Zweifel besteht ja schon, das Wort, also da ist ja schon das Wort zwei drin, also Vielheit. Just damit also jedes Verfahren, das zwei gegensätzliche Überzeugungen in solcher Art aufeinanderprallen. Dass beide dadurch also an Kraft verlieren, dass der Einzelne als lachender oder weinender Dritte von ihnen freikommt. Und was dieser Art durch zwei Kräfte bewirkt wird, gilt erst recht für mehrere Kräfte. Jede distanziert den Einzelnen von der jeweils anderen. Er kommt frei von ihnen. Es ist für die skeptische, das heißt für die endliche Freiheit, wesentlich, dass es nicht nur eine Kraft gibt, sondern unfassbar viele. Jede zusätzliche Determinante rettet den Menschen, indem sie ihn mitdeterminiert. Und ihm damit einen zusätzlichen, also weiteren Spielraum gegenüber dem jeweils anderen gibt. Und zwar als Mitdeterminante, die verhindert, dass nur eine Determinante alles regelt. Gegen den der Mensch ja komplett machtlos wäre und gegen die er ja auch völlig, der ja auch völlig hilflos ausgeliefert wäre. Der Mensch ist also frei durch Freiheiten im Plural, indem die Determinanten, die determinierend auf sie eins stürmen, durch den Determinationsgedrängel einander wechselseitig beim Determinieren behindern. Also jede weitere Determinante führt zu mehr Freiheit, weil sie den Determinationsdruck der schon vorhandener Determinanten weiter einschränkt. Er vertritt also ein skeptisch-moralisch generalisiertes, eine Gewaltenteilungsthese sozusagen. Freiheit durch Überdetermination. Er beschreitet also einen dritten Weg, irgendwo so dazwischen, der vielleicht zu einem endlichkeitsgedachten, skeptischen Freiheitsgedanken führt. Ich zitiere, ich sage vielleicht und womöglich nimmt auch das die Freiheitsthese zu wenig ernst. Ich allerdings meine, die Philosophie ist eine viel zu ernste Sache, um sie alleine dem Ernst zu überlassen, sagt Marquardt. Ja, Freiheit durch Determination.
Sehr spannendes Konzept. Ja, so wie er es sagt. Ist ja interessant, aber da muss man erstmal hinkommen.
Ja, ne? Also da geht es dann nicht mehr um Entscheidungen, die so wie bei Bergson als Impuls aus uns heraus sozusagen entschieden werden, weil wir uns über die Naturgesetze hinwegsetzen, sondern bei Marquardt ist es dann eher, der kommt von der anderen Seite und sagt, desto mehr Determinanten es gibt, das heißt, desto mehr Sachen es gibt, die sich gegenseitig ausschließen und bedingen und tun und machen, desto besser ist das für uns, weil desto mehr es gibt, desto weniger besteht ja die Möglichkeit, dass eine alles bestimmt.
Ganz genau. Ja, er will ja immer verhindern, dass es irgendwie gleich gemacht und einheitlich gemacht wird, will wieder in den Perfektionismus verfallen und dann sind wir in der Ideologie und im Totalitarismus.
Richtig, und in dem Fall wäre ja schon wieder die Freiheit das Absolute. Das passt ihm ja auch schon wieder nicht.
Ja.
Also muss da natürlich wieder dagegen gearbeitet werden. So. Finde ich eine interessante und spannende Idee. Könnte sein, dass auch er recht hat. Ich weiß es nicht. Ich könnte mit Bergson sehr gut leben, ich könnte aber auch mit ihm okay leben.
Ja, nee, ich auch. Die Gefahr ist gering.
Ja. Also das würde durchaus gehen. Aber es ist ein sehr interessanter Ansatz, auf den man, wie du schon sagst, erstmal kommen muss, ne?
Ja.
Das, ich würde mich da interessieren, was Spinoza zu sowas sagen würde. Würde ich ihm vielleicht sogar recht geben. Und das führt uns natürlich sofort zu Einheit und Vielheit. Das ist ein, ja, eine Rede oder ein Essay hat er geschrieben zur Eröffnung des 14. Kongresses für Philosophie in Gießen. Der fand 1987 statt. Und zwar vom 21. bis 26. September. Und da sagt Marquardt zu diesem Thema Einheit und Vielheit: Die Philosophie, sagt man, ist die eine. Und dennoch gibt es viele Philosophien. Und das ist gut so. Je bunter, desto besser. Und da sind wir genau beim Problem. Wie viel Einheit braucht man, um diese Vielheit haben zu können? These: Je erfolgreicher die Universalisierung, desto wichtiger die Pluralisierung. Einheit muss durch Vielheit kompensiert werden. Justament ist gerade deswegen die moderne, die bürgerliche Welt mehr nicht Krise als Krise, also zustimmungsfähig. Krise durch Vielheit oder durch Einheit? Ist also die Einheit durch die Vielfalt bedroht oder die Vielheit durch die Einheit? Es geht also um die Einheitsphilosophien versus die Vielheitsphilosophien. Den Einheits- oder auch Universalisierungsphilosophien geht es um das eine. Also Platon, Kant oder Habermas, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Hier geht es um den Vorrang des einen vor dem vielen. In der Antike ist es das allein wirklich Seiende. Im Mittelalter ist es theologisch im Hinblick auf den einen Gott. Und in der Neuzeit ist es transzendental-philosophisch im Blick auf die intersubjektive Einheit der menschlichen Erkenntnis und des menschlichen Erkenntnis- und Handlungssubjekts. Oder geschichtsphilosophisch revolutionär. Oder diskursphilosophisch universalistisch. Mit dem Ziel der emanzipatorisch-egalitären Einheitsmenschheit. Die durchgängige Grundthese ist dabei: Vollkommen ist ausschließlich das eine, hilfsweise das eine im Vielen, das Allgemeine, wo Vielheit herrscht. Ist das ein Unglücksfall, der repariert werden muss? Es muss universalisiert, totalisiert, globalisiert, egalisiert, emanzipiert, revolutioniert werden. Gelingt das nicht, kommt es zur Krise. Die Tradition der Vielheits- und Pluralismusphilosophien, das waren in der Antike die Sophistik, die Skepsis und einige andere, dann über die Moralistik, den Historizismus und die Lebensphilosophie und in der heutigen Zeit die Postmoderne und anderen Abschieden vom Prinzipiellen. Hier geht es um den Vorrang des Vielen vor dem Einen. Hier ist die durchgängige Grundthese, dass die wirkliche Wirklichkeit des Lebens unerschöpflich und vielseitig ist. Ihr Grundcharakter ist die Vielheit. Einheit gibt es nur durch Komplexitätsreduktion, durch Vereinfachung, deren Herrschaft ist ein Unglücksfall und muss repariert werden. Es muss detotalisiert werden, pluralisiert, traditionalisiert, regionalisiert, individualisiert werden. Gelingt das nicht, kommt es zur Krise. Nun, wir haben in dieser unseren Zeit immer mehr Technisierung. Immer mehr Naturwissenschaften vermessen die Welt immer genauer. Und somit wird alles immer welteinheitlicher. Damit wird die Welt als solches immer einheitlicher und standardisierter. Und durch die Technisierung und die gleiche Währung, nämlich das Geld, wird alles auch noch ökonomisch untermauert, das Ganze. Unsere Welt wird also immer gleichförmiger. Aber es gibt immer noch Traditionen, sei es kultureller Art, kulinarischer Art oder sonst wie, die wir alle genau deswegen überhaupt nur kennen, weil es die Welt gibt, wie sie heute ist, zum Beispiel durch das Internet. Und es gibt Museen, etwas, was es früher naturgemäß nicht gab, also eine Art Kompensationsdingsi. Die Forschung der Erinnerung, also die Geisteswissenschaften. Das Überraschungsdefizit der Welt wird ausgeglichen durch die Vielheit in der Kunst. Die entzauberte Welt wird kompensiert durch die Ersatzverzauberung des Ästhetischen. Es gibt zum Beispiel immer mehr Genres, wie wir jedes Jahr feststellen.
Ja.
Das Überraschende und Faszinierende findet in den Künsten statt. Ergo, keine Zeit zuvor hat so viel vereinheitlicht wie die Moderne. Aber es gibt immer auch pluralistische Kompensierungen. Und das gilt auch für die Menschen. Es gibt zum Glück zum einen die Gleichheit der Menschen, aber es gibt hier auch wieder den Schutz vor zu viel Gleichheit. Unter anderem durch Grund- und Menschenrechte. Rechtfertigungsfrei und ohne Angst zu sein. Und auch hier gilt, wie schon vorher, je mehr Gewaltenteilung, desto mehr Individuum. Diese gewaltenteilungsbedingte Individualisierung ist die entscheidende Form der Pluralisierung. Auch hier gilt, in keiner Zeit, außer der Moderne, wurde so viel vereinheitlicht und pluralisiert. Im Idealfall gibt es also in der bürgerlichen modernen Welt eine Balance zwischen Einheit und Vielheit. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Störungen gibt. Wer wollte das behaupten? Sie werden immer wieder ausgeglichen und kompensiert, im besten Fall. Und es bedeutet natürlich auch ein Ja-Sagen zur Welt. und zu den Menschen. Und das fällt uns Menschen naturgemäß schwer. Wir wollen lieber Nein sagen, dagegen sein, eine neue Welt haben, antibürgerlich sein.
Leute ausschließen.
Ja, ja, genau. Und wir scheitern oft an unserer Erwartungshaltung, mal wieder. Da ist es wieder. Und daran, dass die Welt nicht perfekt ist, sie es aber gefälligst zu sein hat. Und wenn sie es nicht ist, ja, dann wollen wir eben eine neue. Hegel sagte einmal, perfektionistische Sollforderungen wirken als Realitätsvermiesung. In other words, Zyniker sind enttäuschte Idealisten. Nun, dieser Negativismus-Mechanismus ist heute am Werk. Weil die vorhandene Welt der Himmel auf Erden sein soll, sie aber nicht ist, gilt sie eben als Hölle auf Erden. Als ob es dazwischen nichts gäbe. Somit wird die bürgerliche Welt durch unsinnige Vollkommenheitsansprüche, durch übertriebene Einheitserwartungen, ebenso wie durch übertriebene Vielheitserwartungen, negiert. Das erleben wir gerade. Wir erleben das gerade. Übertriebene Einheitserwartungen und Vielheitserwartungen. Übertriebene Einheitserwartungen ist das, was die Leute bei der AfD suchen. Übertriebene Vielheitserwartungen suchen die Linken in ihrer Identitätspolitik. Wenn wir Ja sagen zur bürgerlichen modernen Welt, dann akzeptieren wir die Realität. Und durch die angestrebte Balance der Einheit und der Vielheit ist dieses Ja-Sagen auch möglich. Aber warum sich zum Unvollkommenen bescheiden? Und da sagt Marquardt das, was er immer sagt. Es ist die Lebenskürze, die uns dazu zwingt. Wir müssen sterben. Die Natalität und die Mortalität beträgt nach wie vor 100%. Wir kommen zu spät und gehen zu früh. Also ganz im Gegensatz zu Männern, die kommen immer zu früh und gehen zu spät. Ne? Und die Frist dazwischen, ja, ist ja so. Und die Frist dazwischen, die unser Leben ist, ist, selbst wenn diese Frist lang ist, stets zu kurz, um in ihr absolute Sprünge machen zu können. Das Leben ist zu kurz. Darum hat kein Mensch die Zeit, sich aus der Vielheit, in die er hineingeboren ist, beliebig weit in Richtung Einheit zu bewegen. Das Leben ist zu kurz. Darum hat zugleich kein Mensch die Zeit, seine vielheitlich hyperkomplexe Wirklichkeit ohne Vereinfachung, das heißt einheitslos, zu bewältigen. Unsere Lebenskürze zwingt uns zur Balancierung von Einheit und Vielheit. Und zu einem nicht absoluten Ja dazu. Zum Vollkommenen fehlt uns die Zeit. Vita brevis, da haben wir es wieder. Denn das Ja-Sagen zur Welt heißt auch Ja-Sagen zur eigenen Wirklichkeit und dem Frieden damit. Wir haben zwischen der einzigen Geburt, durch die wir zur Welt gekommen sind, und durch den einzigen Tod, den wir selber sterben müssen, nur ein einziges Leben zur Verfügung. Aber es gibt ja nicht nur das eigene, sondern es gibt ja auch noch das Leben der anderen. Dadurch, dass wir viele sind, gibt es auch viele Leben, die gelebt werden. Und wir nehmen an den Leben anderer teil und leben dadurch nicht nur unser eigenes, sondern quasi auch das Leben der anderen ein wenig. Die Kommunikation mit ihnen und all ihrer Vielheit und ihrem Leben ist die einzige Chance für uns, trotz unserer Lebenseinzigkeit viele Leben zu leben. Gerade diese Vielheit unserer Mitmenschen, ihre bunte Verschiedenartigkeit, ist wichtig und darf durch Kommunikation mit ihnen nicht getilgt, sondern muss gerade geschützt und gesteigert werden. Also wir sehen auch hier wieder, wenn wir alles in homöopathischen Dosen machen, ist alles gut. Bitte bloß nicht zu viel von irgendwas und keine absoluten Aussagen. Und keine absoluten Ideen.
Balance, ne?
Ja, genau. Also das ist einer, wo ich sagen würde, dass der ganz klar in der Tradition von Camus, Popper, Blumenberg, Kassierer, auch wieder einer von diesen, der sagt, geht mir weg mit euren absoluten Aussagen und euren absoluten Ideen. Und das konsequent auch. Bis in diese heutige Zeit.
Sehr sympathischer Mann. Und definitiv auch wieder eine Denkrichtung, die wir 2024 und für 2025 sehr gut gebrauchen können. Sehr gut wieder aus der Kiste holen können. Weil ja, je mehr Polarisierung passiert oder uns erzählt wird, umso mehr müssen wir uns zurückbesinnen.
Ja.
Also skeptisch bleiben und zurückbesinnen,
ja.
Wo wir Sinn im Leben finden.
So ist das.
Und wo nicht.
Also vor allem ist der super geil zu lesen.
Das stimmt, sehr unterhaltsam.
Ja.
Also dieser Preis für wissenschaftliche Prosa, den hat er auf jeden Fall verdient.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, du hast auch heute deine Einreichung dafür vorbereitet, finde ich gut. Nee, den sollte man wirklich mal gelesen haben.
Ja, es macht einfach auch Spaß. Es gibt nicht so furchtbar viel, was man vielleicht an ihm kritisieren kann, ist, er hat kein ja, Opus Magnum. Hm. Er hat kein philosophisches Hauptwerk. Seine Philosophie besteht hauptsächlich, also nee, nicht hauptsächlich, besteht ausschließlich aus Essays und Reden und Laudatien und ja, mehr gibt's nicht von ihm.
Na gut, dann braucht es einen klugen Philosophen, der da mal ein ordentliches, zusammenfassendes Werk schreibt, eine tolle Ausgabe draus macht, falls es noch nicht passiert ist.
Ich meine, am Ende des Tages muss er das dann schreiben. Kann man das überhaupt heute noch schreiben? Ist das überhaupt noch möglich? Mhm. Also alle Leute, die das so im 20. Jahrhundert mehr oder weniger versucht haben, sind ja auch gescheitert. Das wurde ja auch Camus immer vorgeworfen, dass er ja gar nicht die große ganze Philosophie geschrieben hätte, dass er ja sich teilweise sogar in seiner eigenen Philosophie widersprochen hat, was ich ihm übrigens nicht übel nehme, sondern ganz im Gegenteil, was ich feiere. Also ja, was will man denn heute? Die letzte große Idee war ja vielleicht der Existenzialismus, der auch nicht nur schlechte Sachen gemacht hat, um Himmels Willen, der hatte ja viele gute Ideen, aber der war halt auch wieder zu verengt einfach. Der war zu eng in eine Richtung gedacht. Camus hat das sehr früh entdeckt und hat es auch hart kritisiert. Also insofern, unter anderem jedenfalls. Auch Hannah Arendt konnte zum Beispiel mit Sartre überhaupt nichts anfangen. Null. Mit Camus umso mehr. Ne? Also, das spricht ja auch Bände. Auch sie hat sich immer wieder abgegradet, immer wieder hinterfragt und immer wieder neu. Sie ist nicht immer zu guten Ergebnissen gekommen dabei. Und bei einigen Sachen ist sie, finde ich jedenfalls, auch stecken geblieben. Auch das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir sind alle in unserer jeweiligen Welt gefangen. Wenn wir Glück haben, reden wir nicht zu viel Blödsinn. Nicht? Muss man auch mal ehrlich sagen. Insofern, ja, es gibt sicherlich auch andere philosophische Richtungen. Und ich weiß natürlich auch, dass wir hier in eine bestimmte Richtung gehen, immer wieder, nämlich in dieses Offene, in dieses Dynamische, in dieses
Vielfältige.
Vielfältige, genau. Aber auch immer in dieses Ausgleichende, in dieses Maßhalten, in diese Balancegeschichte und so weiter und so fort, was mir gerade in der heutigen Zeit doch sehr wichtig scheint. Insofern sei es ihm nachgesehen, dass er da kein großes Werk geschrieben hat. Ich glaube, es ist ganz okay so. Es gibt ein paar Bücher, die man kaufen kann. So viele sind es gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie sind, es ist vielleicht so 6, 7 Stück oder irgendwie so, wo dann alle Texte irgendwie auch drin sind. Und dann hat man es eigentlich. Die sind auch nicht so dick. Ist alles Reklam, kostet auch nicht so viel Geld.
Wunderbar.
Ich kann das nur empfehlen. Also, weil es Spaß macht. Also, wenn ihr mal Bock habt, das ist auch ein guter Einstieg in Philosophie.
Habe ich auch gerade gedacht. Also Odo Marquardt wäre doch ein super erster Philosoph, den man sich mal im Original antut. Der ja auch noch einfach wunderbar modern ist und ja, gut zu lesen. Ja,
und der selbst Sloterdijk zum Lachen gebracht hat. Ja, also ich, ja, man sollte sich vielleicht ein paar so ein Fremdwörter-Dingsbums schon noch mal zur Seite legen, weil er hat manchmal schon noch so ein bisschen was Lateinisches und Griechisches drin. Da muss man vielleicht doch mal nachschlagen. Aber ansonsten kann es höchstens sein, dass da ein paar ältere Wörter drin sind, die man vielleicht nicht kennt. Dann fragt man halt die Mutter oder die Oma oder die wissen das
oder
dann
Google.
Schon.
Also ja, oder genau, Google. Ich glaube, genau. Das sind, mein Eindruck war, die Fremdwörter und Fachwörter, die er benutzt, lohnen sich aber nachzuschlagen. Also ja, ne, wir hatten schon die Diätetik und die ja Scholastik. Das sind einfach Wörter, die dann auch, also zumindest wenn man sich grundsätzlich für solche Themen interessiert, die man auch durchaus einfach mal kennen kann, einfach mal nachschlagen und verstehen kann.
Ja, genau. Oder dieses Vita Brevis oder so, ne?
Mhm, genau.
Also ich finde den super, den Typ. Kann man nur empfehlen, ja, und bei YouTube, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das verlinkt haben in den Shownotes, kann man sich auch mal angucken, der hat einen herrlich breiten norddeutschen Akzent. Wirklich, also so ein Mecklenburger Akzent natürlich. Das macht schon Spaß. Ja, also wenn du nichts mehr zu sagen hast, wenn du nichts mehr beizutragen hast zu dem Ganzen oder noch Kritik üben möchtest an Marquardt oder...
Nein, die hat sich komplett verlaufen. Die Kritik, also der Gedanke, er könne da ein bisschen zu konservativ sein.
Ah.
Oder auch so gesellschaftliche Probleme und Ungleichheiten ein bisschen verharmlosen. Immer wenn es irgendwo um Akzeptanz geht, muss man als erstes Angst haben, oh, aber will der nur, dass die Gesellschaft irgendwie sich in ihre Rollen findet und da bleibt? Aber will er ja gar nicht, im Gegenteil. Nee. Und deswegen habe ich da auch einfach gar nichts zu meckern.
Nee, will er wirklich nicht. Was er natürlich nicht will, ist Revolution. Damit brauchst du ihm natürlich nicht kommen.
Gut, aber das hatten wir letzte Woche auch schon. Dann gehen wir doch in die Reform. Die ist dann doch...
Ja, genau. Das war sein Ding.
Und zukunftsfähiger.
Das war sein Ding. Das war das Ding von Camus. Das war das Ding von Bergson. Das war das Ding von Popper und von Kassierer und wie sie da alle heißen. Ne? Mhm. Ja. Ist ja auch viel gesünder.
Ja.
Meiner Meinung nach. Ja.
Dann bleibt uns nur noch ein Wort, ne?
Ja, oder?
Bier.
Bier, ja. Bier. So, wir sind in Ostwestfalen. Und wir sind bei der Ernst-Johann-Barre-Brauerei. Und die wurde 1842 gegründet, damals in der preußischen Provinz Westfalen. Und zwar unter dem Namen Bierbrauerei Ernst-Barre. Seit 1998 führt Christoph Barre den Betrieb in der 6. Generation. Die Brauerei ist in Lübbecke zu Hause. Und das ist halt in OWL, liegt ca. 25 Kilometer westlich von Minden und ca. 40 Kilometer nördlich von Bielefeld, damit ihr so einen ungefähren Eindruck von dem Ganzen habt. Ja, es handelt sich um ein Pilz. Es hat 11,4 Grad Plato Stammwürze. Es hat einen Alkoholgehalt von 4,8 Alkoholvolumenprozenten. Wir haben eine Hopfenbittere, eine Biereinheit, ein IBU von 27. Und die Zutaten sind Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. So. Und dann würde ich sagen, gießen wir das Ganze mal ins Gläslein. Gluck, 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 gluck. So, oh, schöner Schaum.
Das finde ich auch, ne? Sehr schön feinporig.
Ja, toller Schaum. Wow.
Ich finde, es ist auch so ein schönes, goldenes Bier. Das eignet sich sehr für Bilder und Poster, wenn man mal ein Bier fotografieren möchte.
Stimmt. Ja, das ist jetzt eindeutig Bernstein wieder, ne?
Ja.
Dann wollen wir doch mal. Also die Flasche sieht sehr, sehr hübsch aus. Kann man was zu diesem Wappen sagen? Hat das irgendeine Bedeutung? Oder hat das da bei euch, ist das da?
Oh, nicht, dass ich wüsste. Ich kenne es halt auch noch als Barre-Wappen.
Ja, okay.
Aber es macht einen sehr westfälischen Eindruck irgendwie, oder? Das hat irgendwie so ein, irgendwas zwischen ländlich und Flachland. So, hier ist ja auch schon fast niedersächsische Tiefebene. Oder ist das gerade schon dazu? Um Gottes Willen. Ich weiß es nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich bin ja, das ist ja weit weg von mir. Also, weiß ich nicht. Der Schaum ist toll, der hält gut.
Mhm.
Der ist echt super. Ja.
Gemacht.
Ja, kann man so sagen, absolut. Das ist ja so die Brauerei von, also bei euch so, ne, sozusagen.
Genau, gibt es hier überall in jedem Restaurant, nicht in jedem, aber in vielen Restaurants. Das ist das, was draußen auf dem Leuchtschild klebt sozusagen, wo in anderen Gegenden Deutschlands irgendwie, weiß ich nicht, was klebt da, Krombacher
wahrscheinlich.
Ja. Astra.
Jo.
Da klebt hier das Barre. Schön. Genau, und in Lübbecke laufen ja tatsächlich noch die Bierpferde
wie schön.
Durch die Gegend regelmäßig mit ihrem Wagen.
Toll. Das ist gut. Das gibt schon mal Pluspunkte.
Da ist der Üblichkeit ist da Sorge getragen, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, aber schöne Flasche, ne? Also.
Ja, doch. Ich finde dieses Grün auch einfach ist eine schöne Farbe.
Ja. Gerade dieses
Das ist dann insofern auch immer schön, wenn die Sonnenschirme von den Biergärten hier von Barre sind, dann sind die auch so schön grün. Ich finde, das hat eine. Ist doch irgendwie netter als so ein. Leuchtendes Blau oder so.
Ja, also überhaupt grün-weiß kann ich ja nur unterstützen.
Genau. Als Werder-Fan. Sehr gute Farbkombination.
Ist man denn als Barre-Brauerei, ist man da Bielefeld verbunden, also dem Amt der Arminia? Weiß man das?
Oh, gute Frage. Ich glaube, nee, also nicht irgendwie als Sponsor, soweit ich weiß. Und Bielefeld, das ist ja schwierig. Ne? Es ist zwar Ostwestfalen, aber Bielefeld ist ja die große Stadt.
Ja, die große Stadt.
Und der Rest ist ja nicht die große Stadt. Nee, von daher ist man grundsätzlich erstmal Bielefeld gegenüber skeptisch, wenn man jetzt irgendwie aus Ostwestfalen oder aus Lippe kommt. Denn Ostwestfalen-Lippe ist ja um Gottes Willen. Also, ne, das sind ja auch schon mal zwei verschiedene Welten, möchte man sagen. Genau. Bielefeld ist nochmal so immer seine eigene Welt. Aber natürlich, wenn es dann darum geht oder wenn jemand von außen kommt, dann gehört man natürlich zusammen, wie das glaube ich, in den meisten Regionen so ist.
Und dann trinkt man wahrscheinlich in Bielefeld Barre und in Detmolder.
Sollte man denken, aber du es jetzt so sagst, wird auch in Bielefeld erstaunlich viel Detmolder getrunken.
Ja,
wird auch viel Herforder getrunken. Ich glaube, in Bielefeld wird einfach viel Bier getrunken. Okay. Vielleicht das. Die Vielfalt, da sind wir wieder zurück, die Vielfalt ist durchaus groß.
Ja, siehst du mal.
Und natürlich, ich meine, es ist eine Studentenstadt, es wird natürlich auch wahnsinnig viel durchgemixtes Gedöns und IPA und weiß nicht was, Craft-Bier getrunken.
Na klar. Aber das machen die großen Brauereien ja mittlerweile auch. Also
ja.
Haben ja gerade schon festgestellt, dass es auch bei Barre irgendwelche Limited Editions gibt und dies und das und Ananas.
Mhm. Und also, irgendwelche historischen Rezepte, die wieder rausgekramt werden.
Ja, ja, ja.
Und schön, also, schön. Da wird, man ist zwar traditionell unterwegs, aber durchaus auch modern.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann verrichten wir das Ganze mal, oder?
Oh ja. Mhm. Ach, das ist immer so schön malzig, oder?
Mhm. Und man merkt schon, das hat wieder ein bisschen mehr Körper als so ein, als das Flensburger zum Beispiel.
Mhm. Das riecht eigentlich schon ein bisschen dunkler, als es tatsächlich ist.
Ne? Ja, finde ich auch. Es hat vor allem nicht dieses Zitronige, was die norddeutschen Biere ja sonst gerne haben, diese nordnorddeutschen Biere, also im ganz hohen Norden. Ja. Es hat ähnlich wie das Einbecker auch diese Apfelsine und nicht Zitrone. Mhm. Oder Mandarine.
Ja, genau, es ist ein bisschen süßer, ein bisschen weniger bitter. Es ist,
boah, 27 ist schon, das ist schon, nicht wenig, was die Bittereinheiten angeht. Interessant, das hat auch was Apfeliges, finde ich. Mhm. Und natürlich was Gerstiges, ne? Also so
ja, so Gerste, Getreide, genau, ja. So ein Heuchlein. Mhm.
Ja, ich fürchte,
wir kommen, sich auch eine gewisse Frische an, aber
ja, durchaus.
Stimmt, genau. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen es auch probieren.
Wir müssen das probieren, ne? Würde ich mal sagen. Ja, dann Prost!
Prost! Es ist schön rund, finde ich.
Ja.
Da ist ja doch die Bitterkeit, ne? Aber die ist.
Naja.
Aber da ist halt auch diese Süße. Es ist schön beides.
Es ist nicht so weich wie Einbecker und Dithmarscher. Mhm. Aber es ist rund, genau. Es ist sehr rund. Ja. Aber das Weiche von Dithmarscher und Einbecker, das scheint so ein Status von den beiden, das liegt bei denen am Brauwasser, da bin ich hundertprozentig, ich weiß nicht, was die da machen. Die machen da komische Sachen auf jeden Fall. Die haben da sehr weiches Wasser.
Würde mich gar nicht wundern, denn wir haben hier sehr hartes Wasser.
Ja, ja, siehst du?
In den Lübbecke sicherlich auch, ja. Also extrem hartes Wasser. Also alle drei Wochen den Wasserkocher in Kalkenwasser. Das ist schon sehr krass. Da ist nach drei Wochen dann auch schon so eine richtige Schicht, die man so.
Echt?
Das ist wirklich. Also ich bin sicher, hier sind alle sehr gut mit Kalzium und Zink und so versorgt in der Gegend, wenn sie Verleitungswasser trinken. Aber
ja, Junge, Junge. Ich finde, das Bier hat eine tolle Nase. Mhm. Es hat einen sehr schönen Körper. Gefällt mir sehr gut.
Es ist so, das lässt sich so gut trinken, weil es mild ist.
Ja.
Aber trotzdem nicht so charakterlos. Sondern
nein, gar nicht. Ne?
Ja, da passiert
überhaupt nicht. Überhaupt nicht charakterlos. Das ist sehr lecker.
Mhm. Und diese Frische, das macht es irgendwie auch sehr sommertauglich.
Ja, es ist frisch, aber es ist nicht so peppig frisch wie Flensburger zum Beispiel.
Ja, genau. Ne? Genau, das war eine andere Kategorie auf jeden Fall.
Schön übrigens auch, zwei Sachen. Erstens, auf deren Homepage werden diese ganzen Daten angegeben. Mhm. Also Stammwürze, Hopfenbittere und all diese ganzen Sachen. Sehr vorbildlich. Und auch nochmal ein dickes Lob, es wird Hopfen genutzt und nicht Hopfenextrakt. Mhm. Sehr vernünftig.
Sehr gut. Vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen komplexer, dieses Bier, und nicht so kaputt vereinheitlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Hopfenextrakt macht, aber da muss jemand dran denken, wenn mit Extrakt gearbeitet wird, irgendwo in allen möglichen Lebensmitteln, dass man irgendwie mehr Details bekommt. Naja, ich weiß nicht, ob es daran liegt.
Weiß ich auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, aber das ist natürlich auch wieder so ein Bergson-Ding, ne, wo man wieder von irgendwelchen Empfindungen wahrscheinlich übermannt und überfraut wird, dass die Kleinbrauereien immer so ein bisschen außergewöhnlicher sind. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber bei Erdinger stimmt es definitiv. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also, das tut mir leid. Also, das ist wirklich alles andere, bitte. Aber es gibt auch wirklich gute Weizen von Industrie, sogenannten Industriebieren. Mhm. Also. Weil ich finde ja immer noch Barre mit seinen, wie viel Mitarbeiter haben die? 120 oder so, glaube ich, ne? Irgendwas mit 100,
richtig, 100, ja.
130, irgendwie so. Das ist ja für mich keine Industrie, das ist ein mittelständisches Unternehmen.
Ja, ja.
Das ist doch Blödsinn.
Ich finde, das passt sehr gut in die Sendung, wegen dieser Ausgewogenheit.
Finde ich auch.
Odo Marquardt wäre, ob der Metapher, nee, Analogie, sicherlich erfreut.
Unbedingt. Der wird das mögen. Ja. Der war garantiert auch dem Bier nicht abgeneigt.
Das würde ich auch tippen. Ja.
Also das war bestimmt ein sehr lebensfroher, also ganz zum Schluss nicht mehr, weil da war er genervt von seinen ganzen Gebrechlichkeiten, aber der war bestimmt sehr lebensfroher, glücklicher, also was heißt glücklich, aber ja, lebensbejahender Mensch einfach. Ach, siehst du wohl. Jetzt müssen wir dieses Bier natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von 1 bis 7.
Es kriegt von mir tatsächlich, ich bin da ganz forsch, kriegt von mir tatsächlich eine 6 von 7.
Jo.
Ich finde, es ist ein hervorragend ausgewogenes, rundes Bier, schmeckt zu allem.
Ja.
Erfrischt und ist dabei trotzdem nicht irgendwie so flach oder kleinster gemeinsamer Nenner, sondern einfach lecker.
Ist so. Schließe ich mich komplett an. Gibt auch von mir 6 Punkte. 6 von 7 Punkten. Das ist wirklich wunderbares Bier. Ich wüsste gar nicht, das geht zu allen Gelegenheiten, wirklich. Das kann man immer anbieten. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Sehr, sehr schön. Mag ich. Also, wir haben verkostet das Barre Pilsner aus der Heimat von Frau Eichler. Und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und zwar völlig zu Recht für dieses hervorragende Bier. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Wir haben natürlich auch das nächste Mal wieder Themen in der nächsten Woche.
So ist das. Wir feiern nächste Woche den 100. Geburtstag von Hans-Dieter Hüsch. Und darum soll es gehen. Das wird ein kleines Special.
So machen wir es. Und es gibt auch irgendeinen Wein, wir wissen noch nicht welchen, aber es wird irgendeinen geben.
Genau.
Und ansonsten liked uns, kommentiert uns, teilt uns. Ihr wisst schon die üblichen Sachen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Dann ist die Woche um. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.